Ja, Jesus, du bist groß, herrlich, wunderbar. Danke, dass ich das heute Morgen auch zeigen wird in diesem Gottesdienst, weil du gesagt hast, dass wenn wir dein Wort singen, wenn wir dein Wort hören, wenn wir dein Wort reden, es wird nie leer zurückkommen, wird mit uns was machen, es wird uns verändern. Und das tut es. Dafür danke ich dir. Danke, dass wir hier sein können in Freiheit. Und dass wir die Möglichkeit haben, in diesem Raum zu sein, dass du uns hierher gebracht hast und einfach jetzt mit uns gehst. Du segnest uns, das ist gut, dafür danke ich dir. Amen. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen heute Morgen hier. Freue mich wirklich, dass wir zusammen sein können hier. Habe mich zu Hause schon drauf gefreut. Und ich hoffe, dass ihr mit Erwartung hierher gekommen seid. Denn wer von Gott erwartet, der bekommt. Ja? Also, was ihr erwartet, das überlasse ich dann euch. Ja? Ich bin hierher gekommen heute und habe eine Frage mitgebracht. Wer ist dein König? Das ist eine ganz direkte Frage. Und damit steigen wir auch ganz direkt ein in diese Predigt. Es ist keine banale Frage, die man so einfach auf die Seite schieben kann. Also darüber nachgedacht, aber ich gedacht, ja, das ist eine Frage, deren Antwort über deine ewige Zukunft entscheiden wird. Wer ist dein König? Naja, wie komme ich drauf, nach einem König zu fragen? In Deutschland haben wir jetzt eine Demokratie und keine Monarchie, ja. Aber wir haben im Reich Gottes eine Monarchie. Heute ist ja der sogenannte, wie nennt man den Sonntag heute? Palmsonntag, genau. Und da gibt es einen passenden Bibeltext dazu. Und in diesem Bibeltext aus Matthäus 21, da wird unter anderem ein Prophet aus dem Alten Testament erwähnt. Das ist der Prophet Zacharia. Und der hat damals gesagt, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Und aus heutiger Sicht wissen wir, dass der Prophet damals Jesus damit gemeint hat. Und die Tochter Zion, das ist das Volk Israel. Als Christen gehören wir zu diesem Volk. Warum? Wir haben den gleichen Stammvater. Abraham. Abraham ist Israels Stammvater. Sie sind seine leiblichen Nachkommen. Und für uns als Nachfolger Jesu ist Abraham unser geistlicher Stammvater. So sind wir ein gemeinsames Volk. Egal, was gerade im Nahen Osten los ist, wir gehören zu diesem Volk dazu. Und heute ist Wahltag bei uns hier in der Gemeinde. Und auf dem Wahlzettel steht ein König und du hast die Wahl. Ist Jesus auch dein König? Das ist die Frage. Vor circa 2000 Jahren war Jesus an diesem Tag, den wir heute Palmsonntag nennen, auf dem Weg nach Jerusalem. Und für die damalige Zeit hat er sich eine ganz stattliche Luxuskarosse von seinen Untertanen bringen lassen. Also so quasi der Rolls-Royce oder der Mercedes oder, also Mercedes S-Klasse natürlich, klar, ja, Bentley, Jaguar, je nach, hätte ich fast gesagt, Musikgeschmack, Geschmack des Autos. Diese Luxuskarosse war tatsächlich ein Esel. Und was hat ihn zur Luxuskarosse gemacht? Dass vor diesem speziellen Ritt noch nie ein Mensch darauf geritten sein durfte. Denn nur so stand dieses Gefährt einem König zu, der zum Thron geführt werden sollte. Das macht diese Situation auch so heikel, ne? Jesus ist ja genau auf so einem Esel unterwegs, auf dem vorher niemand geritten wurde. Vor diesem Palmsonntag wurde das auch so gemacht. Denken wir an König David. Als er seinen Sohn Salomo zum König einsetzen ließ, dann legte man Kleider auf den Esel, hat den Salomo auf diesen Esel draufgesetzt und legte vor ihm Kleider auf den Weg. Das war so, wie wenn man heute einen roten Teppich auslegt für ein Staatsoberhaupt oder für Stars und Sternchen, wenn sie irgendwelche Ehrungen erhalten. Und es wurden auch Palmzweige vor diesem König ausgelegt oder wie Fahnen im Wind bewegt. Das war zur damaligen Zeit ein Ritual, das man nur dann pflegte, wenn ein Jude einen Sieg über sogenannte Nichtjuden errungen hatte. Das war also auch da drin in dieser Zeremonie. Also, hier watscheln nicht nur so ein paar Jünger neben einem jungen Esel her, auf dem halt ihr Rabbi Platz genommen hat, sondern hier spielt sich eine triumphale Szenerie ab. Und in deren Mittelpunkt steht Jesus Christus auf dem Weg nach Jerusalem. Und nun muss man sich diese Menge der Leute vorstellen. Alle kamen sie angerannt, sie legten ihre Palmzweige auf den Boden und auch ihre Kleider und dabei riefen sie Hosianna. Herr, hilf, heißt es übersetzt. Solche Hilfe erwartete man nur von einem Herrscher und König. Niemand anders hat man um Hosianna gebeten. Sie riefen Hosianna, dem Sohn Davids. Und damit wurde deutlich gemacht, der Mann, dem man das entgegenruft, das ist Jesus, der war in der Königsfolge der Davids-Dynastie. Also ihm stand dieser Thron Davids zu. Hosianna, dem Sohn Davids. Ich habe mal so aus den Evangelien zusammengepackt, was sie alles gerufen haben. Gelobt sei der, der kommt, der König im Namen des Herrn, der König von Israel. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Das war der klassische Königsruf. Diese und noch manch andere Worte gebrauchte man nur, um einen König zu ehren. Und deshalb darf man das jetzt nicht so als eine Massenhysterie abtun. Naja, die waren halt ein bisschen Meschugge damals, ja. Oder als so einen kleinen gruppendynamischen Prozess, den man mit einem müden Lächeln bedenkt, dann wieder ganz getrost vergessen kann. Nein. Die Sache war ernst gemeint und sie wurde auch ernst genommen. Wie ernst? Das können wir sehen, wenn wir im Lukas-Evangelium diesen ganzen Bericht nachlesen. Dort wird Jesus von den religiösen Führern Israels aufgefordert, die Menge und auch seine Jünger zurechtzuweisen. Die wollten nicht, dass dieses Ritual der Inthronisation eines Königs da stattfindet. Die wollten nicht, dass das Volk den Königsruf schreit. Sie sollten keine Worte gebrauchen, die Jesus zum König machen würden. Sie sollten sich darin auch nicht einig sein, dass da ein König einzieht, ganz und gar nicht. Ein König, der ja sowohl Herr der Juden als auch der Nicht-Juden ist, also auch uns. Ja, das war ja dieses Ritual. Ja. Sie sollten schweigen, beziehungsweise Jesus sollte diese Menge zum Schweigen bringen. Aber was sollten sie machen? Gegen diese geballte Wahrheit war kein Kraut gewachsen. Jesus hat ihnen nur geantwortet, ich sage euch, wenn die schweigen werden, dann werden die Steine schreien. Das ist eine spannende Antwort, nicht? War das nur so eine euphorische Einschätzung eines etwas übermütig gewordenen Jesus? Ganz bestimmt nicht. Also ich glaube, dass wir hier auf eine der schönsten und auch spannendsten Stellen in der Heilsgeschichte Gottes mit seiner Schöpfung treten. Nicht nur die Menschen hatten begriffen, was vor den Toren Jerusalems hier gerade passiert. Dieses Wissen hat sich in der ganzen Schöpfung breit gemacht. Alle wussten es. Egal, ob sie sprechen konnten oder nicht, ganz egal, ob sie Mensch oder Baum oder Esel oder Stein oder was auch immer war, alle wussten es. Das ist ganz spannend. Hier kommt der König. Nicht nur der König der Juden, sondern der König der ganzen Welt. Und genau der wurde so bejubelt, dass den religiösen Führern ganz schwarz vor Augen geworden ist. Also ich wäre da gern dabei gewesen. Was muss das für eine Atmosphäre gewesen sein? Wow. Also, das ist die biblische Bestandsaufnahme. Okay, jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, was hat jetzt diese Sache mit der Einsetzung eines Königs irgendwo im Nahen Osten mit mir zu tun? Mit meinem Leben zu tun? Was spielt es für eine Rolle für mein Leben, dass Jesus damals beanspruchte, der König der Welt zu sein? Ich zeige es euch. Zwei Stellen aus der Bibel zitiere ich, die unterstreichen, was sich damals wirklich abgespielt hat. Dann, als klar war, wer der einzige Herr der Schöpfung war und für immer sein wird. Zunächst mal aus dem Alten Testament der Bibel, die Verse 10 bis 12 aus Psalm 50. Dort sagt Gott zu uns Menschen, alles Wild im Walde ist mein und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen. Also das ist mir ganz schwindelig geworden. Jesus sagt, du bist der Piepsi und du bist der was weiß ich. Wisst ihr, wie viele Vögel das es gibt? Wow, er kennt sie alle. Das ist krass. Also wow. Was in so einem Bibeltext drinsteckt, wenn man mal ein bisschen tiefer gräbt, finde ich richtig spannend. Und was sich regt auf dem Feld, ist mein. Also wenn ich so auf den Acker gucke, was da alles so rumflattert und fliegt und bohrt, und gehört alles ihm. Wenn mich hungerte, wollte ich dir nicht davon sagen, denn, und jetzt kommt das Entscheidende, der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. Dass wir das richtig verstehen. Damit dieser Anspruch Gottes auch für dein Leben gilt, musst du nicht mal an ihn glauben. Musst nicht daran glauben, dass es Gott gibt oder so, ja? Überhaupt nicht. Das spielt überhaupt keine Rolle, ob du damit einverstanden bist, dass das so ist, dass Gott alles gehört. Gott sagt, der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. Punkt. Keine Widerrede. Das heißt, dein Schöpfer hat ein generelles Besitzrecht an dir. Auch dann, wenn Gott selbst dir die Wahl lässt, sich für ihn oder gegen ihn zu entscheiden. Auch dann, wenn er von seinem Recht jetzt gerade gar nicht Gebrauch macht. Es ist so. Und jetzt lasst uns noch eine Stelle aus dem Neuen Testament anschauen, die all denen gilt, die diese Beziehung zu ihrem Gott schon eingegangen sind. Wir finden diese Worte im ersten Brief des Paulus an die Christen in Korinth. Dort lesen wir in 1. Korinther 6. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Das ist eine ganz tolle Stelle. Und wenn ich jetzt so durch den Raum schaue, dann sitzen da lauter kleine Tempel. Lauter kleine Tempel des Heiligen Geistes. Sie sitzen, sie stehen, sie lehnen an den Schrank ganz hinten, was auch immer. Manche sind sogar mit Gold oder mit Silber geschmückt, schön gekleidet. Ja, man kann einen Tempel auch von außen schön machen, warum denn nicht? Ja, klar. Und diesen Leib als Tempel des Heiligen Geistes, den hast du von Gott bekommen. Und jetzt mal ganz abgesehen davon, in welchem gesundheitlichen Zustand er sich gerade befindet, das soll jetzt heute nicht unser Thema sein. Lassen wir einfach mal stehen, du hast diesen Leib von Gott erhalten. Aber eben nicht als Gegenstand, mit dem du machen kannst, was du willst, sondern als Leihgabe, mit der du sorgfältig umgehen sollst. Ah, das ist schwierig für einen, der hier vorne steht. Ja, da dreht man jetzt den Leuten ein bisschen nahe an sie heran. Aber naja, solange Gott es selbst sagt und ich nicht, ich sag's nur weiter. Ja, ich sag's einfach nur weiter von Gott so. Ja, also. Dieser Leib gehört nicht dir, er gehört Gott. Das ist zunächst die Realität für jeden Menschen. So, warum betone ich jetzt das so? Mit diesem Besitzrecht und mit dem allem, ja. Ich glaube, wenn uns nicht klar ist, wer der legitime Herr der Schöpfung ist, wenn uns das nicht wirklich klar ist, wer unser persönlicher Herr und Meister ist, vor allem als Nachfolger Jesu, dann werden wir ein Problem bekommen mit dem, was in der Schrift steht. Oder einfach auch mit dem, was ich jetzt in dem zweiten Schritt sagen werde, wenn wir uns damit auseinandersetzen, wie wir uns als Menschen in angemessener Weise mit dieser Tatsache beschäftigen oder wie diese Tatsache umgehen können. Schauen wir doch mal, wie es damals gelaufen ist. Also zunächst jubeln alle. Hosianna, gelobt sei, der da kommt. Und dann gingen ein paar Tage ins Land. Wir heute können ja von hinten her die Geschichte lesen, ja, wir wissen immer, wie so alles gewesen ist. Aber damals, scheinbar kamen die Menschen so ein bisschen ins Nachdenken. So, was will ich nicht und so. Also das ist, wie wenn wir heute mit jemandem was ausmachen und morgen rufen wir ihn wieder an und sagen, ich habe mir es doch anders überlegt, ich möchte es gerne anders haben. Ja? So ging das damals. Plötzlich schwenkte alles um von diesem Königsruf, Hosianna, in den Gerichtsruf, kreuzige ihn. Was war geschehen? Also Jesus hat in den Jahren seines Dienstes immer wieder darauf hingewiesen, deutlich gemacht, ich bin das einzige Brot, das ihr zum Leben braucht. Ich bin das einzige Wasser des Lebens. Ich bin der einzige Hirte für euch. Ich bin der einzige Weg zu Gott. Ich bin die einzige Wahrheit, die es im Leben gibt und so weiter und so weiter. Er sagte damit, ich und nur ich, wird ja im Griechischen deutlich in dieser Bezeichnung, ego eimi heißt ich und nur ich allein, niemand sonst, sagt Jesus an diesen Stellen, bin euer Gott und euer Herr. Und was machten jetzt die Juden damals? Naja, sie hatten im Judentum eben ihr religiöses Regelwerk. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Die hatten 613 einzelne Regeln für ihren Alltag. 613 Regeln, die es zu befolgen galt. Ja. Und die allgemeinen Machtverhältnisse, naja, die waren ja auch geklärt. Die Römer haben regiert und innerhalb des Judentums hatten wir die religiösen Führer und so weiter. Also Jesus war weder religiös noch staatlich erwünscht. Also gucken wir, dass man ihn los wird. Ja. Und jetzt kommt die Königsfrage für uns heute Morgen hier. Wie machen wir es heute als Nachfolger mit diesem Jesus? Machen wir es anders? Natürlich machen wir es anders. Klar, also ich gehe davon aus, wirklich, da mache ich jetzt keinen Scherz. Ich gehe davon aus, dass wir das anders machen heute. Ihr könnt es ja selbst weiter prüfen, während ich so vor mich hin predige. Also im Vaterunser beten wir es immer wieder, dein Königreich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wenn wir das ernst meinen, und auch davon gehe ich natürlich aus, dass wir das ernst meinen, wenn wir beten, dann möchten wir, dass Jesus unser Herr und König ist. Also bleibt nur noch die Frage, wie integriere ich jetzt diesen König in mein alltägliches Leben? Wie kriege ich den rein in mein Leben? Wie kriege ich das zusammen? Und das schauen wir uns jetzt mal noch ein bisschen näher an. Ich habe dazu mir drei Bereiche herausgesucht, die gesellschaftliches Leben bestimmen. Also nicht nur in Deutschland. Ich glaube, dass das schon weltweit ist, dass sie so ein bisschen bestimmend sind, diese drei Bereiche. Und da habe ich mich gefragt, was sagt uns die Bibel zu diesen drei Bereichen täglichen Lebens, wie wir uns da verhalten sollen? Vor allem, wenn eben Jesus unser König und unser Herr ist. Die drei Bereiche, Geld, Macht und Religion. Also das sind natürlich nicht alle Bereiche des Lebens. Unser Leben ist so vielfältig, aber naja, ich kann ja nicht über alles reden. Habe ich mich ein bisschen reduziert auf drei? Eine Auswahl, Geld, Macht, Religion. Wir beginnen mit dem, was uns Menschen am meisten beschäftigt. Jetzt sowieso, wo es so Menschen gibt, die irgendwelche Zölle da und was weiß ich was da in unserem Geldbeutel ein bisschen durcheinander bringen, weltweit, ja. Also es geht um Lebensunterhalt, es geht ums Geld verdienen, es geht um Karriere machen, Geld ausgeben und so weiter. All das steckt mit diesem Begriff zusammen. Also ich werde diese drei Bereiche natürlich nicht umfassend behandeln, sonst werden wir heute nicht mehr fertig. Nicht, dass ihr plötzlich aufsteht und zu rufen anfangen, kreuzige ihn. Das wäre ein bisschen ungesund für mich, ja. Ich habe gedacht, okay, ich werde mich beschränken, damit ihr mich alle in guter Erinnerung behaltet. Also, zu jedem Bereich habe ich zwei exemplarische Bibelstellen herausgesucht, die innerhalb dieses Bereichs ein ganz bestimmtes Thema anpacken. Also sehr reduziert. Und ich empfehle euch, setzt euch zu Hause hin, schreibt die Bereiche eures Lebens auf und liest in der Bibel und sucht nach Bibelstellen, die euch helfen, in diesen Bereichen eures Lebens da wirklich auch weiter zu kommen. Ich fange an mit einer Vorgabe, die Jesus in Matthäus 22 gemacht hat. Er hat gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Also er sagt damit ganz einfach, zahlt eure Steuern und gebt dem Staat, was ihr dem Staat schuldig seid. Und gebt an Gott ab, was ihr schuldig seid Gott gegenüber. Also an einem Bereich dazu, gerade zudem hat ja Christian vor kurzem eine Predigt gehalten. Das heißt, das wisst ihr alles, da brauche ich jetzt heute nichts mehr sagen. Ja, da wisst ihr Bescheid. Aber man kann an Gott natürlich auch andere Dinge abgeben, die man ihm schuldig ist. Zum Beispiel seinen Körper, seine Zeit etc. pp. Ja. Also es kann so banal und einfach sein. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Aber wie bringe ich das jetzt in mein Leben? Ist ja schon ein bisschen umfangreicher, ja? indem wir auf das hören, was Jesus in Matthäus 6,20 zu uns sagt. Er sagt, in Bezug auf das Geld, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen, wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Jesus sagt damit, schafft Prioritäten in eurem Leben. Achte darauf, was dir wirklich wichtig ist. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Oder wo dein Herz ist, da ist auch dein Schatz. Mach die geistlichen Dinge des Himmels zu deiner Priorität. Dann werden sich alle anderen Dinge des Lebens dahinter einordnen. Die meisten von uns kennen diese Stelle aus Matthäus 6,33. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Also das ist die einzige Stelle, wo wir Christen an Zufall glauben. Ja? Das wird uns alles zufallen. Aber nicht einfach so, sondern wenn wir zuerst die Priorität auf die geistigen Dinge des Lebens setzen. Das ist ganz wichtig. Versuchen wir es. Und wir werden feststellen, das funktioniert. Echt. Es kann wirklich so einfach sein. Gut, wir haben natürlich die Möglichkeit, die göttliche Hilfe auch zu ignorieren. Das können wir als Menschen. Gott lässt uns tatsächlich die Wahl. Er lässt uns die Wahl, selbst zu entscheiden. Doch die Sache ist die, habe ich mir überlegt, wenn wir das also tun, wenn wir sagen, weiß nicht, ob das so ist und ob ich das so machen soll, handeln wir dann anders als die Juden damals, die geschrien haben, kreuzige ihn? Der nächste Bereich ist Macht. Jemand hat mal gesagt, Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Also ein Thema, das gerade sehr aktuell ist, natürlich, klar, also auf der weltweiten Bühne sowieso, da geht es um Macht überall, nicht nur in Amerika, in Russland, in China, in was weiß ich, es geht überall um Macht und da ist ganz viel Machtmissbrauch im Spiel. Aber nicht nur auf der großen politischen Bühne, sondern auch in der Familie und auch in der Gemeinde gibt es ganz viel Missbrauch von Macht. Und Jesus sagt dazu in Matthäus 20, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht unter euch sein. Also den Nachfolgern Jesu. Sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Also das ist ein hoher Anspruch, bei dem manche beim Hören schon überfordert sind. Wie kann man das ins normale Leben umsetzen? Ich glaube, dass der Apostel Petrus dazu einen richtig guten Hinweis hat. In 1. Petrus 4 sagt er, dient einander. Ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Ich weiß, dienen ist nicht sehr populär. Menschen sind lieber oben auf als unten drunter. Und wenn man dienen soll, dann muss man, ja, die Couch ist halt schon bequem, ne? Aber man muss da halt aufstehen und muss dann rausgehen und dann muss man für den anderen was machen. Und also als ich noch an der Uni unterrichtet habe, unsere Schüler sind von der Schule, vom Abi gekommen an die Hochschule und haben dann versucht, mit möglichst geringem Einsatz möglichst hohe Erträge zu erzielen. Das hat in der Schule vielleicht funktioniert, aber an der Uni zunächst nicht mehr. Und mit dienen hat das natürlich auch nichts zu tun, ja, wenn wir das versuchen. Naja, dienen ist aber ein biblischer Vorschlag. Ja. Also könnte doch sein, dass ich hinter diesem Dienen durchaus eine heilsame Erfahrung verbergen kann. Kann doch sein. Der Prophet Jeremia, der hat mal gesagt im Alten Testament, Jeremia 29,11, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Das ist sowas wie dieses Dienen, ja. Ein guter Gedanke Gottes, der uns Zukunft gibt und Hoffnung und ein gutes Miteinander. Also das klingt doch richtig gut, aber ja, wir haben aber auch hier natürlich die Möglichkeit zu sagen, Hans-Werner, das ist alles religiöser Unsinn. Das klappt sowieso nicht mit dem Dienen und so. Und ich habe einen Haufen Arbeit und niemand klatscht. Gott lässt uns hier frei entscheiden. Wir können die Füße übereinander schlagen, wir können auf unserer Couch sitzen bleiben, das können wir alles tun, ganz klar. Aber ich habe mir überlegt, würden wir damit wirklich anders handeln dann, wenn wir es so machen würden als die Juden damals, die zu Jesus gesagt haben, kreuzige ihn? Gehen wir zum letzten Bereich. Religion ist das Opium des Volkes. So hat es Karl Marx 1844 gesagt. Und Wladimir Lenin, der Führer der russischen Bolschewisten, der hat dieses Zitat später verändert und hat dann gesagt, Religion ist Opium für das Volk. Also nicht Religion ist das Opium des Volkes, sondern es ist für das Volk. Und er hat damit auf die Kirchen geschossen, der Herr Lenin damals, der gesagt hat, ach, die lullen bloß ihr Volk ein, diese Kirchenleute mit ihrer Religion. Ja? Und ich denke, sowas meint auch Paulus, wenn er an Titus schreibt, diese relativ deutlichen Worte, denn es gibt viele freche, unnütze Schwätzer und Verführer, denen man das Maul stopfen muss. Weise sie scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben und nicht achten auf die Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Aus der Kirchengeschichte wissen wir, Religion hat ganz viel angerichtet. Kreuzzüge, Hexenjagden, Völkermorde, Intrigen und. Auch da ganz viel Machtmissbrauch und so. Nicht umsonst schreibt der Apostel Paulus ganz scharfe Worte an die Christen in Galatien. Die wollten sich vom Evangelium abwenden. Die wollten wieder Religion machen. Ja, die haben gesagt, das mit dem Judentum, das ist doch toll. Da sind eine Menge Regeln da und die können wir einhalten. Das ist doch alles ganz klasse, das machen wir. Und dann hat Paulus geschrieben, aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Das ist deutlich. Paulus sagt, weicht nicht vom Evangelium ab, das alles andere ist Mist. Und das bringt euch unter einen Fluch. Da steht nicht Paulus hin und wartet, ob wir ein Gesetzchen einhalten, verflucht uns dann. Nein, wenn du das tust, dann bringt dich das unter einen Fluch. Nicht der Paulus oder so. Aber was ist denn jetzt das richtige Evangelium? Das fragt man sich ja dann als gleich als nächstes. Und ich sag's euch gleich, ich werde diese Frage jetzt nicht beantworten. Ich denke, es ist im Sinne Gottes, dass jeder sich auf die Suche macht. Nicht alleine so für sich, ja, dieses Einbrödlertum mit YouTube zusammen, da kann man irgendwo hinkommen. Ja. Am besten mit mehreren zusammen, forsche in der Bibel. Wenn ihr Fragen habt, einen, der was davon versteht, von Theologie oder von was auch immer, auf die Suche machen. Und der Geist Gottes wird euch natürlich auch dabei helfen. Manche sagen, hey, Hans-Werner, dazu habe ich keine Zeit. Okay, ja, es ist wahr, unsere Zeit ist begrenzt und wir haben ganz viel zu tun, das ist so. Ich würde dennoch gerne Mut machen, dass ihr euch auf eine intensive Suche macht nach der frohen Botschaft Jesu für seine Nachfolger. Ich glaube, das könnte sich wirklich lohnen, aber es ist keine Pflicht. Und ich sage jetzt auch nicht, was manche jetzt vielleicht erwartet haben nach dieser Predigt, wer sich keine Zeit nimmt, der ruft, kreuzige ihn. Nein. Das sage ich nicht. Ich bin nicht euer Richter. Ich bin ein Nachfolger Jesu, der das Wort Gottes heute Morgen weitersagt. Ich bin nicht euer Richter. Was im Zusammenhang mit Religion oder Glaube ein Hosianna für euch ist oder ein Kreuzigen, das überlasse ich eurer Fantasie. Das könnt ihr selbst entscheiden für euch. Da stehe ich nicht vorne hin und sage, ihr seid oder irgend so ein Quatsch. Ich bin nicht euer Richter. Aber ich habe gedacht, okay, ich kann vielleicht noch ein bisschen darauf eingehen, wie wir mit den Bibelstellen zu den Bereichen hilfreich umgehen können. An einer Stelle im Neuen Testament spricht Jesus über den Weg des Menschen zum Vater. Ein Weg, in dem er selbst der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das wahre Leben sein kann. Johannes 14. Und in diesem Zusammenhang, da mitten hinein, sagt er, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ich sag's euch, das ist ein herrlicher Satz im Neuen Testament und das meine ich nicht aus Spaß. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Das hatte Jesus gesagt. Jetzt ist die Frage, wie haben sie es damals verstanden? Und wie verstehen wir heute so einen Satz? Manche hören dabei, wenn du mich wirklich lieb hast, dann hältst du meine Regeln. Und dann lässt es zu, dass ich jeden Schritt von dir kontrolliere und dir eins auf die Finger gebe, wenn du daneben liegst. Also das wäre die Art zu hören für die, die gerne Regeln einhalten. Und die ihren Glauben an Jesus gerne mit Geboten und Gesetzen pflastern. Also das nennt man landläufig gesetzlichen Glauben. Wenn wir aber mit den Ohren eines Jüngers hören, was könnte Jesus dann wirklich gesagt haben? Vielleicht das Folgende. Ob ihr mich wirklich liebt, wird man daran erkennen, dass ihr auf die Dinge achtet, von denen ich gesagt habe, dass sie mir wichtig sind. Wie ihr eure Beziehung zu mir gestaltet, das wird mir zeigen, ob ihr mich liebt. Also wenn wir genau hinhören, dann merken wir, es geht nicht in erster Linie um göttliche Regeln. Es geht nicht nur um bloßes Einhalten von Gesetzen und Geboten. Auch dann nicht, wenn wir wissen, dass Menschen nicht zusammenleben können, ohne dass es Regeln gibt. Das funktioniert nicht. Aber auch da geht es im tiefsten Grund nicht um Regeln, sondern es geht um die Beziehung zueinander. Es geht um Respekt, Achtung, Liebe zueinander. Und die braucht eben Regeln. Ja, das ist in unserem Menschsein einfach so drin, dass wir gewisse Regeln des Umgangs miteinander brauchen. Was war also das Problem der Juden damals zwischen Palmsonntag und Karfreitag? Sie hatten ihre eigene Art, mit dem Leben umzugehen. Und sie hatten zwar einen Gott, aber sie hatten keine Beziehung zu ihm. Es gab hunderte von Geboten, 613 habe ich vorhin gesagt. Das hat ihnen Halt gegeben, das hat ihr Miteinander bestimmt. Die wussten genau, was sie tun durften und was nicht. Sie hatten ihre Gebote und Regeln, aber sie hatten keine Beziehung zu Gott. Und deshalb kannten sie ihn auch nicht. Und deshalb haben sie Jesus missverstanden, als Gott in Jesus zu ihnen gekommen ist. Sie haben ihn ja nicht gekannt. Sie dachten, der will uns bloß ins Leben pfuschen. Dieser Jesus brachte ihren Alltag durcheinander. Der hat sich nicht an ihre Regeln gehalten. Er hat sich ihrem Leben nicht angepasst. So kam es, wie es kommen musste. Jesus ist nicht mit der Zeit gegangen damals und so musste er mit der Zeit gehen. Ihr seht also, im Grunde ging es nicht um Gebote und Regeln. Auch dann nicht, als Jesus aufgrund ihrer Gebote und Regeln damals zum Tode verurteilt worden ist. Sie töteten ihn letztlich, weil sie keine liebevolle Beziehung zu ihm hatten. Sie hatten ein ganz bestimmtes Bild von ihm. Das passte nicht in ihr eigenes Bild vom Leben. Und so haben sie das Bild von ihm einfach zerrissen. Dann konnten sie mit ihrem eigenen Bild wieder weiterleben. So einfach ging das. Und jetzt die Frage, wie machst du es? Wie machst du es? Was hast du für ein Bild vom Leben? Und was hast du für ein Bild von Jesus? Und passen die beiden Bilder zusammen? Oder lebst du ein Leben, das gar nicht in das Bild von Jesus hineinpasst? Also wenn du dein Leben nach deinen Vorstellungen lebst, so Jesus darf so quasi ein Feuerwehrmann sein. Also du betest zu Gott, wenn es brennt, dann kann er kommen, geschwind den Brand löschen und dann... Aber wenn es bei dir so ist, dann bist du viel zu stark, dass ich Gottes Kraft in dir als solche erweisen kann. Weil dann bist du derjenige, der es kann. Schwachsein heißt für mich, dass ich eben nicht den starken Mann markieren muss. Ich muss nicht ohne Gott auskommen. Ich kann mich des Gottes rühmen, der an meiner Seite ist. Sagen, den habe ich an meiner Seite, Leute. Der große Bruder in der Schule, ne? Der haut dir eins an die Löffel. Ich kann es nicht. Also, richtig verstanden. Klar. Er ist Gott, der all meine Denkmöglichkeiten übersteigt. Und ich bin einfach ein Mensch. Ihm ist nichts unmöglich. Und mir ist alles möglich mit ihm. Das ist klasse. Also deshalb die Frage, was hast du für ein Bild von Leben? Was hast du für ein Bild von Jesus? Darf er in deinem Leben das sein, was er eigentlich ist? Dein Schöpfer? Dein Retter, dein Erlöser, dein Gott, dein König. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber, und damit komme ich jetzt zum Schluss, sagte einmal, die große Schuld des Menschen sind nicht seine Sünden, die er begeht. Die Versuchung ist mächtig und seine Kraft ist gering. Die große Schuld des Menschen ist, dass er in jedem Augenblick Umkehr tun kann und nicht tut. Das wäre sicher ein Punkt, an dem wir Gott die Möglichkeit geben könnten, sich in unserer Schwachheit als mächtig zu erweisen. Wenn wir ihm sagen, Herr, ich bin nicht sicher, ob ich das richtige Bild von dir habe. Es erinnert mich immer an Hiob, der gesagt hat, ich habe von dir nur vom Hörensagen gehört, hat Hiob gesagt. Ich kannte dich gar nicht so richtig. Ja. Wenn wir zu Gott sagen, ich glaube, ich habe ein viel besseres Bild von dem, wie ich alleine leben möchte, als ein Bild davon, wie unser gemeinsames Leben aussehen könnte. Und damit komme ich heute zu dir. Brauch deine Hilfe. Brauch deine Führung, damit wir gemeinsam weitergehen können. Letztlich wird es an uns selbst liegen. Wer der wahre und einzige Herr des ganzen Universums ist, das haben wir heute gehört. Wem du von den Besitzrechten gehörst, das wissen wir jetzt auch. Ob es allerdings zu einer Beziehung zu Jesus kommt, die eben nicht auf Regeln und Geboten aufgebaut ist, sondern eine Beziehung, die gegenseitige Liebe möglich macht, das ist eine Entscheidung, die du nur selbst treffen kannst. Entweder zum ersten Mal oder vielleicht wieder ganz neu. Es liegt allein an dir, denn Gott ist zwar Herr und König, aber er wird dich niemals zu einer Beziehung zu ihm zwingen. Das macht er nicht. Du musst dich ihm schon selbst öffnen. Und dann erlaube es dem Heiligen Geist, dass er dir zeigt, wie es um eine Beziehung zu Jesus bestellt ist, wie euer gemeinsames Leben weitergehen kann. Justin hat ja vor kurzem einige Predigten gehalten, wo er uns gesagt hat, wie können wir die Stimme Gottes hören, wie können wir diese Dinge auf uns wirken lassen, wie können wir damit umgehen und so. Das heißt, ihr habt das Handwerkszeug. Ihr könnt euch gemeinsam mit dem Heiligen Geist auf den Weg machen. Zu einer Beziehung mit Jesus. Und nur darum wollte ich euch eigentlich heute Morgen bitten. Hätte ich gleich am Anfang sagen können, ne? Hätte man sich die Predigt gespart. Amen.